Im Feindesland, warum der Amiga Freunde brauchte. Sein größtes Problem war, dass ihn irgendwie keiner so recht wollte am Anfang. Und eigentlich mochte ihn auch kaum einer. Viele haben ihn sogar bekämpft, aber die Macht war stark in diesem jungen Computer. Alles, was er brauchte, waren ein paar entschlossene Freunde am Anfang. Das ist aus meiner Sicht der Anfang der Geschichte als der genialsten Computer der Welt in Deutschland. Die Geschichte des Amiga. Und so wurden wir Freunde, wenn das auch nicht immer ganz leicht war, mitten im Feindesland. Ja, die Rede ist auch von Atarien. Wobei man sagen muss, als kleiner Einschub, Atarien ist natürlich die Welt des Atari ST, die damals gerade so hochkam und auch eine der wichtigen, sagen wir mal, Mitbewerber des Amiga war. Und insgesamt aber, damit ihr es besser einschätzen könnt, vielleicht mal kurz ein paar Gedanken zu dem, wie sah damals eigentlich der Computermarkt aus? Also, ihr geht so irgendwie 1985 in so einen Computerladen und schaut euch um. Was seht ihr? Da steht der schicke Apple Macintosh für, ich glaube, schlappe 7.000 Mark oder so. Das war dann damals ja schon durchaus in die Richtung eines VW Golf in der Basisausstattung. Okay, der war ein Stück teurer, aber es war ein ordentliches Investment. So, daneben steht dann so der Atari ST für circa 1.300 Mark. Schon deutlich erschwinglicher, aber immer noch eine Stange Geld für einen Haushalt in dieser Zeit. Denn man darf nicht vergessen, das ist schon bei den durchschnittlichen Einkommen, die es damals gab, ein Investment. So, und dann, auf die viele erstmal gar nicht so geguckt haben, kamen natürlich die IBM-PCs und vor allem die ersten kompatiblen, weil die IBM-PCs waren sündhaft teuer. Aber diese kompatiblen, also diese Nachbauten, die gab es dann schon für ja, unter 3.000 Mark und die waren dann schon interessant. Der Amiga stand jetzt mit seinen, je nachdem, 5.000 Mark, 6.000 Mark im Laden. Er war also immer noch günstiger als viele der Kleinwagen dieser Zeit. Die waren so bei 10.000, 11.000, 12.000 Mark. Na, eher 11.000, 12.000 Mark. Aber trotzdem eine Stange Geld. Und Renault 5 übrigens kostete über 11.000 Mark. Also nur mal, um das Gefühl zu haben. Ein Amiga war quasi ein halber Kleinwagen. Trotzdem, bei durchschnittlichen Jahreseinkommen, die man damals so hatte, egal welchen von diesen höherwertigen Computern man sich kaufte, es war etwas, wo man nicht einfach hinging und sagte, so, das kaufen wir uns jetzt mal, sondern da hat man sich wirklich jeden Kauf dreimal überlegt. Das muss man wissen, wenn man darüber nachdenkt, wie die Geschichte des Amiga dann weiterging. Aber zurück zur eigentlichen Story. Der junge Autor Christian sitzt bei Data Becker im Büro von Dr. Achim Becker und es geht darum, dass wir für Data Becker Bücher schreiben sollten, weil wir so ein bisschen Erfolg schon mal hatten. Tja, und dann sage ich ihm, was ich machen möchte. Sie wollen ein Buch über den Amiga machen? Ich denke, Sie wollten Geld verdienen. Dr. Achim Becker war ernsthaft überrascht. Ich arbeitete damals als Werbetexter in einer Düsseldorfer Agentur und schrieb nebenbei Computerbücher zusammen mit Hannes Rügheimer. Und Data Becker wollte gerne, nachdem wir einigen Erfolg mit C64 Geschichten und Büchern hatten, dass wir als Autoren zu Data Becker wechselten, kurz Data genannt. Also lag eine Liste von geplanten Titeln vor mir, für die man Autoren suchte. Freie Auswahl, schmunzelte der Doc, wie er allgemein genannt wurde. Das war großzügig, aber leider nicht genug für unsere Pläne. Auf der Liste war ganz viel Atari. Noch allein C64 und das eine oder andere, was so unter Sonstiges lief, nur nix vom Amiga. Um ehrlich zu sein, irgendwann sagte ich dann, Geld verdienen mit dem Buch? Nee, dafür habe ich ja einen Job. Ich will ein Buch über den Amiga machen, weil der einfach der Rechner ist. Das habe ich zu Dr. Achim Becker gesagt. auch wenn es sich ein bisschen nach Gutmensch oder so anhört, es ging mir nicht ums Geld. Ich wollte erstmal gar nichts damit verdienen. Ich hatte mir einfach Folgendes überlegt. Wenn das Buch so viel einspielt, dass sich der Amiga, den ich kaufen muss, damit bezahlen lässt und vielleicht ein bisschen Software zum Testen bei mir dann landet, dann hat sich die Arbeit schon gelohnt. Der Amiga war ja nicht ganz billig. Ich wollte einfach mit diesem Computer was machen. Filme, Animationen, Grafik, aber all das, was ich vom C64 gewollt hatte, aber der halt nicht konnte und ich selber schon gar nicht. Und selbst Hannes sagte oft genug, nee, Christian, das, was du dir vorstellst, das geht nicht. Okay, so war's. Und vom ST bekam ich das sowieso nicht und beim Mac habe ich es gar nicht erst gesucht. Diesen Spaß, diese Grafik, diese Farbe, diese Animation, all das, was den Amiga irgendwie in meinem Herzen bewegt hat, nicht im Kopf. Tja, das klitzekleine Problem, die Stimmung zwischen Commodore und dem Verlag, bei dem ich das Buch machen wollte, war, wie soll man sagen, Eiszeit? Kurz einen Ausflug. Es war ein offenes Geheimnis, dass Dr. Becker auf sehr gutem Fuß mit Jack Tramiel von Atari stand und darum die Bücherlisten und auch die Softwarepläne sich extrem in Richtung Atari bewegten. Was Data und andere deutsche Verlage machten, das war damals auch für die US-Hersteller sehr wichtig. Deutschsprachige Bücher von den großen Verlagen waren ein zentrales Erfolgselement für den Markt. Data und M&T waren darum und auch wegen ihrer Zeitschriften ein Faktor, der einfach nicht zu unterschätzen war. Und Data Becker hatte noch dazu mit dem Ladengeschäft in Düsseldorf eine Art Pilgerstätte für Computerfans. Da fuhren Leute von überall hin, wirklich von weit her. Darum war die mangelnde Unterstützung und auch öffentliche Kritik von Data Becker und insbesondere Dr. Becker an Commodore und dem neuesten Spross Amiga auch wirklich schmerzvoll für die Macher. In Deutschland sowieso. Und weil man das als ungerecht empfand, waren unser Verlag, bei dem wir jetzt zumindest in Zukunft die Amiga-Bücher machen wollten, und Commodore irgendwie alles Mögliche, aber nicht wirklich die allerbesten Freunde. Erlaubt mir bei dieser Gelegenheit noch einen kleinen Ausflug. Und zwar über das Thema Deutschland und Amiga. Denn das ist tatsächlich eine Zeit, in der Deutschland nicht nur als Markt, sondern durchaus auch als Entwicklerland für Computer und für Software eine Rolle spielte. Zum Beispiel das Thema Commodore Braunschweig. Denn tatsächlich, der Amiga war sozusagen zu einer bestimmten Zeit ein Made-in-Germany-Produkt. Commodore hatte seit 1980 ungefähr in Braunschweig eine Produktionsstätte und dort wurden wirklich die Amigas für den europäischen Markt später gefertigt. Das war kein Zufall. Braunschweig war strategisch klug gewählt, weil die Physikalisch-Technische Bundesanstalt dort hunderte von Commodore-Computern einsetzte. Man kannte sich, man vertraute sich und so rollten die Amigas direkt aus Niedersachsen in die deutschen Wohnzimmer. Also Amiga made in Germany, zumindest in Teilen. Das ist eine Sache, die vielen gar nicht so richtig klar war, die aber zentral war. Es gab dann auch später, Amiga 2000, den Aspekt, dass da entwickelt wurde. Also entwickelt wurde im Sinne von Neuentwicklungen, Hardwareentwicklungen rund um den Amiga kamen wirklich aus Braunschweig. Auch dazu haben wir einen Artikel bei digisaurier.de, den ihr nachlesen könnt. Ja, und dann ist da noch diese Sache mit Nintendos Albtraum. Ich nenne es jetzt mal so. Es gibt eine Firma namens Rainbow Arts aus Gütersloh. Gütersloh heißt Rainbow Arts und nicht Regenbogenkunst, aber die waren in Gütersloh. Und die schufen 1987 mit The Great Gianna Sisters einen der umstrittensten Amiga-Hits. Das Spiel war so offensichtlich von Super Mario Bros. Inspiriert, oder sagen wir mal, abgekupfert, dass Nintendo die Anwälte schickte. Die Ironie, Gianna Sisters wurde dadurch erst richtig berühmt. Manchmal ist schlechte Publicity eben doch gute Publicity. Chris Hülsbeck komponierte dazu eine Musik, die heute noch Gänsehaut macht. Ein deutsches Spiel, das Nintendo zum Fürchten brachte. Das ist doch mal nicht schlecht, oder? Und all das ist im Kontext der Amiga-Geschichte. Also, es gibt da schon ein paar Aspekte beim Amiga, die wirklich aus meiner Sicht der Dinge wichtig waren damals für die Zeit und wichtig hätten werden können, wenn dann Deutschland weiter in diese Richtung gegangen wäre. Aber dann kamen ja viele, viele andere Dinge, nicht nur bei Commodore, die dafür sorgten, dass das so nicht weiterging. Wenn man das alles so bedenkt, dann kann man in Wirklichkeit nur den Kopf schütteln über das, was damals so war. Apropos Kopfschütteln. Man muss ganz klar sagen, Kopfschütteln war normal, wenn wir Amiga sagten bei Data Becker. Ich erzähle mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Verleger Achim Becker und Commodore-Chef Winfried Hoffmann hatten darum auch eher eine persönliche Eiszeit. Dass wir nun ausrechnet in dem Atari-Verlag Data Becker, denn so sahen die Leute in Frankfurt bei Commodore Data Becker nun mal, dass wir also ausgerechnet in dem Atari-Verlag ein Buch zum für Commodore so wichtigen Amiga machen wollten, das löste dann auch in Frankfurt Kopfschütteln aus. Also wir hatten praktisch zwei Bereiche, wo wir sagten, was wir tun wollten und beide schüttelten den Kopf. Die Leute bei Commodore, weil sie sagten, bei Data Becker, wozu das denn? Die wollen das eh nicht. Und Data Becker, weil die sagten, wir wollen, dass ihr Bücher macht, die erfolgreich sind, doch nicht zum Amiga, also zum Atari oder so. Ja, genauso kopfschüttelnd standen sie alle da. Wie so viele andere in dieser Zeit nahm dann der Doc zur Kenntnis, dass er uns mit keinem anderen Buch locken konnte. Also kam Amiga für Einsteiger auf die Liste der geplanten Titel, auf der es vorher gar nicht stand. Aber damit war das Drama noch nicht vorbei. Das allgemeine Gelächter im Verlag schlug um in Verärgerung. Als klar wurde, dass wir wollten, dass das Buch ein Hardcover werden sollte, dass es ein absolutes Novum 32 Farbseiten haben sollte und dass wir uns auch noch einen sehr speziellen Textstil überlegt hatten. Es sollte lustig sein. Lustig? Spinnt ihr? Also, hat man uns nicht direkt gesagt, aber wenn Augen sprechen könnten, hätten sie genau das gesagt. Vielleicht noch ein, ja, wie soll ich sagen, kleiner Insider. Das erste Buch, ich sage jetzt hier auch immer, wir haben die Bücher gemacht, was auch stimmt. Aber das erste Amiga-Buch, das habe ich tatsächlich alleine geschrieben. Es gibt dazu eine eigene Geschichte, die Hannes auch erzählt hat, warum er eben beim ersten Amiga-Buch nicht dabei war. Das war eine Mischung aus Amiga fand er nicht so faszinierend. Zweitens, er hatte keine Zeit, weil er gerade bei Bundeswehr war und. Also das erste Buch habe ich tatsächlich alleine geschrieben. Und das ist auch der Grund, warum dieses Buch die Widmung hat für Hannes. Weil Hannes ja gar nicht ein Mitautor war. Das also als kleiner Insider noch für euch. Wie gesagt, ausführlich nachlesen kann man das in einem der Artikel beim Digisaurier und auch in einem unserer Podcasts, den wir vor kurzem mit Amiga-Erinnerungen gemacht haben. Also, man muss zusammenfassen, ich schrieb und das Lektorat war von dem Manuskript entsetzt. Ich meine, vielleicht war es ja das, was mich und dann letztlich auch Hannes mit dem Amiga verband. Der Amiga war anders und wir wollten sowieso andere Computerbücher machen. Unser erster Versuch, ein lesbares Computerbuch zu schreiben, war zwar verlegt worden, aber Erfolg sah anders aus. Unser C64-Buch war ein Flop. Dann kamen aber andere Titel. Der Erfolg, allerdings mehr wegen der Ideen dahinter als wegen des Stils, stellte sich ein. Und dann kamen Artikelserien wie Durchs wilde Pokestar, wo wir auch unseren Stil umsetzen konnten und damit Erfolg hatten. Darum war klar, Amiga für Einsteiger wird lustig. Punkt. Aus. Ende. Amen. Ach ja, hatte ich schon erwähnt, dass es auch Cartoons im Buch gab? Kurz, das Lektorat war also entsetzt, als ich abgegeben habe. Und nachdem wir aber die Wunschautoren des Verlegers waren, also er wollte uns beide, aber nahm halt erstmal mich, weil ich gerade da war, wurde erstmal nur gesagt, das ist aber ungewöhnlich geschrieben und die Aufteilung ist nicht sehr wissenschaftlich. Wollten Sie da vielleicht dann nochmal drüber gehen oder sollen wir vielleicht? Nee, wollten wir nicht, wollte ich nicht und sollten die auch nicht. Nicht wissenschaftlich, klar, das sollte das Buch auch nicht sein. Ungewöhnlich, genau der Plan. Tja, langer Rede, kurzer Sinn. Das Buch erschien von stillem oder auch mal deutlich geäußerten Protesten im Haus begleitet, genau so, wie ich das wollte. Und wie eigentlich auch Hannes und ich immer Bücher gemacht haben und wir das wollten. Und es verkaufte sich. Denn im Grunde gab es zwar nicht viele Amiga-Freunde in Deutschland in einer von Atari und auch Apple geprägten Welt, aber die Amiga-Fans, die es gab, hatten, wie auch ich, einfach ihre Freundschaft und ihre Begeisterung, ihre Leidenschaft für diesen Computer entdeckt. Und das Buch sprach ihnen einfach aus der Seele. Genau durch den Stil, die Headlines, die Farbseiten und all die anderen Besonderheiten. Es passte zum Amiga wie die Faust aufs Auge und damit zu seinen Fans. Während ich hier gerade sitze und diese Folge nachbearbeite, damit sie dann online gehen kann im Rahmen unserer Amiga-Specials, fällt mir etwas ein, was ich vergessen hatte zu erzählen, was ich aber wichtig finde. Tatsächlich haben wir dann ja mehrere Bücher bei Data Becker in genau diesem Stil geschrieben. Es gab immer die Diskussion mit dem Lektorat über diesen Stil und irgendwann hat Dr. Becker dann gesagt, lass die einfach so schreiben, wie die schreiben wollen. Das funktioniert ja, das hat ja Erfolg, großen Erfolg sogar, aber geht einfach nur über die Rechtschreibung drüber und das war's. Und das passierte dann auch. Und so kam es dann, ich glaube, circa ein Jahr später, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass mich plötzlich Gerold Hahn, der Pressesprecher von Commodore, von ihm werdet ihr im zweiten Teil auch noch hören, anrief und mich fragte, sag mal, was habt ihr eigentlich dem Handelsblatt bezahlt? Und ich sagte, wieso dem Handelsblatt? Und er sagte, im Handelsblatt von heute ist eine halbe Seite über eure Amiga-Bücher drin. Und zwar eine äußerst lobende Seite. War erstmal völlig perplex, bin dann natürlich sofort in Richtung eines Zeitschriftenladens, habe ein Handelsblatt besorgt und las darin wirklich eine halbe Seite mit ein paar Abbildungen, ja, eine Lobeshymne, und zwar auf den Stil dieser Amiga-Bücher. Der Autor fürs Handelsblatt hat sie gelesen und schrieb mehr oder weniger sinngemäß: Das ist die Art, wie Computerbücher sein müssen. Sie müssen motivieren, sie müssen Spaß machen, man muss Lust haben, sie zu lesen, man muss einfach Freude daran haben, Computer zu lernen. Und das schafft genau dieser Stil. So müssten alle anderen Computerbücher für Einsteiger auch sein. Das war natürlich Wasser auf unsere Mühlen, aber was viel spannender ist, das sorgte dafür, dass wir später diesen Stil auch in eine ganz andere Welt transportierten, nämlich die Welt der PCs, der MS-DOS-Computerbücher im Rahmen einer Reihe, die heißt Einsteigen oder Auszusteigen. Das erzähle ich ein anderes Mal. Man muss wissen, dass das, was wir bei Amiga gemacht haben, letztendlich dann auch beim PC, im MS-DOS-Markt, im Business-Markt, im Profi-Markt, nennt es wie ihr wollt, auch funktioniert hat. Aber jetzt zurück zum Computermarkt Mitte der 80er Jahre, wo natürlich die ersten MS-DOS-Rechner, die ersten PCs ja auch kamen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber wir eben in diesem Amiga-Umfeld waren. Wobei der Amiga ja eigentlich auch irgendwie, zumindest damals aus der Sicht von Commodore, der Amiga 1000, eigentlich ein Profi-Computer sein sollte. Dazu dann später nochmal mehr. Für die meisten Anwender war der Amiga aber auf jeden Fall praktisch, nicht bezahlbar, einfach zu teuer, aber es gab zumindest dieses Buch mit den Farbseiten und dieses Buch war aber auch nicht wirklich ganz billig. Unglaubliche 39 Mark kostete es und verkaufte sich dennoch. Allerdings auch, weil wir eine Sache machten, die keiner für möglich gehalten hätte. Wir holten die Premiere des Amiga in Sachen Verkauf nach Düsseldorf, zu Data Becker, mitten ins Feindesland. Wie das trotz mieser Stimmung zwischen den Häusern klappte, das erzählen wir in der zweiten Folge. Power in a box, stories to unlock, welcome to Amiga Talks.